Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie können mich verstehen. Mein Name ist Lutz Kreuzer und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meiner Lesung. Es geht heute um mein Buch Eiskalter Schlummer. Sie sehen das hier rechts auf der Leinwand. Das ist in dem Fall ein Self-Publishing-Titel, also ich bin sowohl Verlagsautor als auch Self-Publisher. Worum geht es in dem Buch? Es gibt in Russland eine verschworene Gemeinschaft von Schwerkriminellen. Das sind die Diebe im Gesetz. Diese Diebe im Gesetz, die stammen noch aus der Zeit der Gulags, also aus der Zeit der Sowjetunion. Die haben sich damals in den Gulags formiert und nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, also nach 1990, war das dann so, dass die hauptsächlich in den Westen gedrungen sind und im Westen haben sie sich festgesetzt und haben mit ihren brutalen Methoden dafür gesorgt, dass also die Großstädte, vor allen Dingen zum Beispiel in Berlin und auch irgendwo anders, in Angst und Schrecken versetzt wurden. Sie dehnen sich aber auch aus. Und hier geht es um einen Fall, der ist wirklich passiert. Also in München hat die Polizei eines Tages ein Verlies entdeckt in einem Wohnhaus, in einem Kellerverlies. Dort wurden Frauen eingesperrt, also junge Frauen aus dem Osten, aus Ostrussland, die dort lange Zeit einfach weggesperrt wurden, um sie gefügig zu machen. Sie sollten dann prostituiert werden, wurden aber nach Deutschland gelockt mit ganz anderen Versprechungen und gleichzeitig wurden diese jungen Frauen auch als Drogenkuriere benutzt. Ich möchte Ihnen kurz die Protagonisten in dem Buch vorstellen, also die eine Rolle spielen, zumindest in dem Teil, den ich jetzt vorlesen möchte. Das ist erstmal ein Mann namens Igor Köbel. Er ist in Ostdeutschland aufgewachsen, fühlt sich von seinem russischen Vater verraten und Igor will unbedingt aufsteigen in der Hierarchie der Diebe im Gesetz und legt sich den Tarnnamen Fjodor zu. Dann gibt es ein Mädchen namens Ivana. Sie wacht eines Morgens in einem Kellerverlies auf. Sie gehört dem einzigen Volksstamm in Europa mit buddhistischem Glauben an, dem Volk der Kalmücken. Und dann gibt es den Polizeihauptkommissar Benno Völz, der ist Leiter der Mordkommission in München und Urbayer. Sein Assistent heißt Sebastian Kowalski, er ist Kommissar und wird von seinem Chef liebevoll Wasti genannt. Kowalski stammt aus dem Ruhrpott und trägt das Herz viel zu oft aus der Zunge, weswegen er auch noch nie befördert worden ist. Und da gibt es noch die Polizeischülerin Maria Gruber. Sie ist aufgewachsen in Osttirol, also in Österreich. Sie stellt sich immer mit dem Rufnamen Mizi vor, doch dieser Kosename täuscht, denn sie hat noch ganz viel mehr drauf. Fangen wir an mit dem Roman. Elistar, die Hauptstadt von Kalmykien, der blutleere Zwickauer. Hallo Papa, ich bin Igor, schön dich kennenzulernen, sagte er, holte aus und knallte Sergei Kasikow die Faust mitten ins Gesicht. Sergei flog gegen die Reihe Mäntel, die an der Garderobe hingen. Verwundert musterte er Igor, schüttelte sich und stand auf. Oh, den Schlag hast du von mir, schnarchte er in gebrochenem Deutsch und rieb sich Kinn und Nase, aus der das Blut in seine Hand lief. Als Igor ihm ein Taschentuch reichte, lehnte Sergei ab. Stattdessen wischte er das Blut mit dem Ärmel seines Hemds kurz weg und ließ die Nase einfach weiter tropfen. Igor roch deutlich seine Alkoholfahne. »Igor, Igor heißt du also«, sagte Sergei mit bohrendem Blick und nickte und weiter. »Köbel, Igor Köbel.« »Köbel, hat deine Mutter also meinen Wunsch nach einem russischen Vornamen erfüllt, diese Hure?« Sergei grinste schief, seine Augäpfel waren von roten Äderchen durchzogen. Igor nahm ihn beim Hemd und hielt ihn hoch. »Nenn meine Mutter nie wieder eine Hure«, schnauzte er und starrte seinen Vater drohend in die Augen. »Warum nicht? Ist sie nicht?«, fragte Sergei, hob seine Arme und boxte Igor die Fäuste in die Seiten. Igor grunzte und ließ ihn los. »Igor ist guter Name, aber Köbel, viel zu deutsch für Russe«, rief Sergei und spuckte in eine Ecke. Igor trat über die Türschwelle und sah sich um. Dieses Heim war so schäbig und roch so beißend, dass er die Nase rümpfte. »Hat sie dich gut behandelt, deine Mutter?«, fragte Sergei und wartete geduldig auf eine Antwort. Doch die kam nicht. Dann lachte er laut. »Siehst du, ich habe es gewusst, eine verdammte Hure.« Du kannst Russisch mit mir reden, hab's in der Schule gelernt, sagte Igor zischend. Tibuchoi, versoffenes Loch. Was willst du hier? Erst jetzt erfasste Igor, wie klein sein Vater war. Das Foto, das seine Mutter ihm vor langem gegeben hatte, zeigte nur sein Gesicht. Ich wollte wissen, welcher Widerling mir meinen großen Kopf und die tellergroßen Hände verpasst hat. Sergei betrachtete die Innenflächen seiner Hände, drehte sie dann hin und her und brummte, musst du von meinem Großvater haben. Man sagt, er war ein Riese. Sergei hielt kurz inne, dann schwelgte er, komm, lass uns feiern, mein Sohn. Sergei zog Igor in die Wohnung. Dann schrie er etwas. Drei Kameraden, unfrisiert, vom Alter gebeugt und ziemlich verwahrlost, kamen angewackelt. Der erste trug einen Orden an der linken Seite, wo ein Arm fehlte. Der zweite humpelte auf zwei Krücken, weil ihm das linke Bein fehlte. Und der dritte trug eine schwarze Binde, weil ihm anscheinend das rechte Auge fehlte. Sergei stellte Igor als seinen Sohn vor. Sie freuten sich lauthals und reckten sich, um Igor auf die Schultern zu klopfen. Was machst du hier an diesem gottverlassenen Ort? Fragte Igor und drehte sich um jedes noch so verkommene Detail dieser Behausung zu erfassen. Sergei schniefte unappetitlich. Ah, du hast keine Ahnung, wo du hier bist, oder? Fragte er leise. Das muss wohl der Arsch der Welt sein, spottete Igor. Sergei zog den Rotz hoch. Kalmykien, das Dreckloch am Kaspischen Meer. Seit die Sowjets hier gewütet haben, gibt es hier nichts als Wüste, bis hinab zur Manitsch-Niederung. Da ist Europa tatsächlich zu Ende, südlich davon. Da bist du dann schon in Asien. Dort gibt es nur noch verarmte Darginer, heimatlose Turkmenen, zählte er voller Verachtung auf, streitsüchtige Osseten und amoklaufende Tschetschenen. Und dann, noch weiter unten, da ist schon der Kaukasus. Wenn du in diesem scheiß Land hier verschwindest, fragt niemand nach dir. Und warum finde ich dich ausgerechnet hier? Ich dachte, du lebst in Saus und Braus, sagte Igor. Oh, das ist lange her, wir haben alles versoffen, verhurt und im Westen verbraten. Jetzt ist das Geld weg. Und wieso gerade Elistar? Elistar, sagte Sergei und breitete die Arme aus. Das hier ist nicht nur die Hauptstadt von Kalmykien. Das ist gleichzeitig die Welthauptstadt des Schachspiels. Hier gibt es die besten Spieler auf dem Planeten. Und meine Freunde und ich hier, wir tun den ganzen Tag nichts anderes als Schach spielen. Und saufen, brummte Igor streng. Sergei lachte laut. Schachspielen, das Einzige, was du am Hindukusch machen konntest, um nicht verrückt zu werden, schnarchte der einbeinige Kerl, wackelte auf seinen Krücken, gestützt, unsicher zur Seite und grinste verächtlich. Meine Freunde, also die, die mir noch geblieben sind, sagte Sergei und ließ seine Hand kreisen, um die drei Männer vorzustellen. Wir waren lange zusammen in Afghanistan. Seitdem muss ich für sie denken und die Wohnung putzen, höhnte Sergei. Danach, nach Afghanistan, waren wir kurz in Deutschland stationiert. Deutschland war das Paradies, rief der Einäugige. In dem Zustand haben sie euch in Deutschland als Soldaten arbeiten lassen, höhnte Igor und zeigte auf die fehlenden Gliedmaßen und die Augenbinde. War billiger, als uns in eine Leibrente zu geben. Und nach dem Abzug haben die Deutschen dann alle Zahlungen übernommen, diese Idioten, lachte Sergei ausgelassen. Die anderen drei fielen lauthals in sein Lachen ein. Wir haben viel Geld verdient, sagte der Einarmige hämisch. Ja, Mama hat erzählt, dass ihr mit Stoff gehandelt habt, sagte Igor bitter. Und du hast sie süchtig gemacht mit dem Scheiß. Erneut packte er Sergei beim Kragen und mich dann allein mit ihr gelassen. Sergei machte ein betretenes Gesicht. Jungchen, komm, sei nicht so böse mit mir. Deine Mamuschka hat das selbst gewollt. Ich habe ihr nie dazu geraten. Ich habe das Zeug nur verkauft in ihrem Land und sie wollte es probieren. Ja, da habe ich es ihr halt gegeben. Er hob die Schultern und machte eine Miene der Unschuld. Hier, frag meine Freunde, sie können das bezeugen, sagte er und zeigte auf die Männer, die im Halbkreis um sie herum standen und heftig nickten. Und warum geht das jetzt nicht mehr mit dem Schmuggeln? Fragte Igor und beäugte seinen Vater skeptisch. Sergei lachte. Das willst du alles wissen, mein Junge. Das ist viel zu viel für deinen jungen Kopf. Igor ließ ihn los. Aber wie seid ihr denn ausgerechnet hier gelandet, wenn es euch doch in Deutschland so gut ging? Nach dem Fall der Mauer hat man uns nicht mehr gebraucht, sagte der Mann mit dem Orden. So wie damals in Afghanistan. Und sie haben uns in ein Loch in St. Petersburg verfrachtet. Wir wollten aber hierher, zu den Kalmücken, kicherte Sergei. Und die anderen drei kicherten mit, zu diesen Schlitzaugen, denen du nicht über den Weg trauen kannst. Hammelfresser und Buddhisten allesamt, zischte er. Und trinken wollen sie auch nicht, außer gesäuerte Stutenmilch und Buttertee. Er spuckte erneut auf den Boden. Aber sie sind ein friedliches Volk. Du siehst selbst aus wie ein Kalmücke, sagte Igor ruhig und wartete auf die Reaktion seines Vaters. Und du hast einen kalmückischen Nachnamen. Warum schimpfst du so über dein eigenes Volk? Sergejs Augen wurden zu schmalen Schlitzen, was ihre Mandelform und die Lidfalten noch stärker zum Vorschein brachte. Unsinn, seit mehreren Generationen ist meine Familie russisch. Ich trinke anständigen Wodka, glaube nicht an Buddha und fresse kein Hammelfleisch. Er breitete die Arme aus und grinste breit, was seine spitzen Wangenknochen noch deutlicher hervorstechen ließ. Und das reicht, um Russe zu sein? Fragte Igor voller Spott. Wodka haben wir genug, rief der Einäugige dazwischen. Denn wir werden hier gut damit versorgt, als Veteranen. Ja, solange wir leben, ansonsten gäbe es eine neue russische Revolution, rief der Einbeinige polternd. Wie war das damals in Deutschland, als du in Deutschland warst und ihr in Deutschland wart? Fragte Igor. Sergej grinste. Deutschland. Er nickte, als er in seinen Erinnerungen kramte. Wir waren in Chemnitz stationiert. Deutschland. Auf der einen Seite der Himmel auf Erden, aber in der Seele so kalt, wie es in der Hölle heiß ist. 2 Jahre später in München. Der Fleischwolf. Hauptkommissar Bernhard Völz stand auf dem Wehr in Oberföhring und spürte einen Klatscher auf der Schulter. Er beobachtete, wie der weiß-graue Fleck allmählich auf seinem Regenmantel verlief. Der Vogel war längst weitergeflogen, was ihm eigentlich auch klar war, als er nach oben in den verhangenen Münchner Himmel sah. Leise formte er ein Wort, ohne es auszusprechen. Warum auch? Konnte doch jeder sehen auf seiner Schulter. Er richtete seinen Blick nach unten in die tosende Isar. Was haben wir? Fragte er seinen Assistenten. Auf deiner Schulter? Fragte Kowalski und grinste. Völz spuckte ins Wasser. Er war Polizist mit Leib und Seele. Man sagte ihm nach, dass seine Nase für Ungereimtheiten so zuverlässig war wie das Gehör eines Klavierstimmers für verzogene Saiten. Angewidert kräuselte er die Lippen und warf Kowalski einen verächtlichen Blick zu. Ein Kerl, circa 40, ohne offizielle Papiere, grunzte Kowalski mit seinem Rohrpotzläng, staubig und rau wie 3 Zentner Kohle. Der Hausmeister vom Kraftwerk da hinten hat ihn mit einer langen Stange aus dem Wasser gefischt. Irgendjemand hat ihm die Nase abgeschnitten und seine Hände gefesselt. Kabelbinder. Schuss im Bauch. Aber daran ist er nicht gestorben, sagte die Ärztin von der Rechtsmedizin. Dr. Elfi Springer steckte in einem weißen Overall und zog ihre Latexhandschuhe noch weiter über die Hände. Hat eine fiese Wunde gerissen im Rücken, aber keine lebenswichtigen Weichteile verletzt. Also, die Schusswunde ist nicht letal. Oder für Kowalski langsam ausgedrückt nicht tödlich, scherzte sie und grinste Kowalski breit an. Kowalski machte er mit einem mürrischen Blick klar, dass er nicht gern unterbrochen wurde. Im Maul hat er Mund, Kowalski heißt das, sagte Dr. Springer. Mund. Maul halten, herrschte Kowalski. Also, im Maul hat er einen Meisenknödel, so ein Ding, das man im Winter an einen Baum hängt. Ist mit offenen Augen gestorben. Tja, und daran ist er erstickt, wie es aussieht, bemerkte Dr. Springer. An den offenen Augen, fragte Kowalski. Sie stöhnte, schüttelte den Kopf und wendete sich ab. Sebastian Kowalski war Völz rechte Hand und nicht der einfachste Mensch, und das fand nicht nur Völz. Das war der Grund, warum Kowalski immer noch einfacher Kommissar war. Weiter, Wasti, sagte Völz und kratzte sich seinen Bauch, der seit einer Dekade jedes Jahr beständig ein kleines Stück größer geworden war. Asiatischer Typ, schwarze Haare, gelbliche Haut, Stupsnase. Stupsnase, ich denke, die ist weg, abgeschnitten, fragte Völz und biss in einen Sanddornriegel. Ja, haben die doch alle, bemerkte Kowalski trocken. Völz musterte ihn schräg von der Seite. Hast wohl auch einen Meisenknödel gefrühstückt, wie? Bemerkte er mit vollem Mund. Er kaute zu Ende und wurde sachlich. Seid ihr sicher, dass er asiatischer Herkunft ist? Ja, Epicanthus medialis, erklärte Elfi Springer. Wie bitte? Fragte Völz und verzog die Augenbrauen. Schlitzaugen, meint sie, sagte Kowalski, müde und ließ die Hand durch seine blonden, buschigen Haare gleiten. Mongolenfalter heißt das, Wasti, sagte die Ärztin gereizt. Kowalski ging ihr gehörig auf die Nerven. Kowalski richtete sich auf und starrte die Ärztin von oben herab mit seinen tiefliegenden blauen Augen an. Seine beinahe 2 Meter und die breiten Schultern beeindruckten die Ärztin jedoch keineswegs. Wenn du einen so ansiehst, sagte sie spöttisch und bewegte Zeige und Mittelfinger auf ihre Augen zu, dann könnte man glauben, dass einen der Teufel aus 2 Eisbergen heraus anstarrt. Kowalski verzog das Gesicht, grinste schief und drehte sich zu Völz. Was weißt du sonst noch über den Toten? Wasti, fragte Völz kauend. hat ein Handy in der Tasche, ist aber ziemlich nass geworden. Mal sehen, ob die Kollegen da noch was rauskriegen. Und er hat kleine Zettel in der Tasche, so eine Art Visitenkarte für Arme. Da steht eine Nummer drauf, vielleicht an seine Handynummer und der Name. Und? Kowalski nahm einen der Zettel, neigte sich leicht vor, kniff die Augen zusammen und las. Haspatin Gansück. Er hob den Blick und glotzte Völz abwartend an. Weiß jemand, was das für ein Name ist? Fragte Völz in die Runde. Ein ziemlich komischer, murmelte der Polizeifotograf schnarrend. Völz beachtete ihn nicht weiter. Sonst noch jemand mit einem so bemerkenswerten Beitrag? Ich glaube, ein mongolischer, sagte Elfi Springer. Begab sich aus ihrer Hocke vor die Leiche in die aufrechte Haltung. Haspatin ist so etwas wie ein Genitiv. Haspat ist der Name des Vaters. Chef, sagte eine dünne weibliche Stimme aus dem Hintergrund. Die Frau war etwa 1,70 groß. In ihrer dunkelbraunen Wachsregenjacke wirkte sie so steif, als wäre sie zu einer Kerze erstarrt. Ihre schmalen, anthrazitglänzenden Augen lächelten verlegen, gerade so, als wollte sie sich für ihre Anwesenheit entschuldigen. Tatsächlich hatte sie außer Völz bisher niemand bemerkt. »Ja?«, fragte Völz. »Frau Gruber?« »Ich habe doch heute Morgen für Sie die Post sortiert. Da war ein Brief dabei, mit diesem Namen als Absender.« Kowalski starrte Völz irritiert an. »Wer ist denn das, Benno?« »Ja, das ist die Neue.« Völz zeigte mit offener Handfläche auf die junge Frau und sah in die Runde der Kollegen. »Neue was?«, fragte Kowalski gereizt. »Naja, neue Kollegin, Kommissaranwärterin Maria Gruber.« Völz lächelte sie an und nickte jovial. »Frau Gruber wurde uns gestern zugewiesen. Ich habe sie gleich mitgebracht, damit sie mal einen Tatort sieht.« »Aha!« Kowalski hatte die Hände in die Hüften gestemmt. »Brauchst gar nicht zu schauen, was die«, sagte Völz und ging in Richtung Auto zurück. Maria Gruber ging einen Schritt auf Kowalski zu. »Mitzi«, sagt man zu mir, »Mitzi Gruber.« Sie reichte ihm die Hand und lächelte ihn entwaffnend an. Kowalski blieb stoisch vor ihr stehen. Er musterte sie von oben bis unten. Sie hatte ihre langen schwarzen Haare seitlich zu einem langen Zopf geflochten. »Mitzi also, was ist denn das für ein Name?« »Heißt Maria, kommt aus Österreich«, entgegnete sie fröhlich, blinzelte in die Sonne und hielt ihm ihre Hand noch immer hin. »Meine Mama ist aus Wien.« »Der da, dein Chef«, mochte Kowalski und sah Völz hinterher. »Der hat auch so einen gefährlichen Namen. Wen der Hauptkommissar mal in der Mangel hat, der fühlt sich anschließend, als wäre er zu Hackfleisch verarbeitet worden.« Kowalski bewegte langsam seinen Kopf nach vorn. »Und weißt du, wie man ihn deshalb nennt?« Maria Gruber rührte sich keinen Millimeter. »Der Fleischwolf heißt er bei uns«, fügte Kowalski flüsternd hinzu. Maria zischte kurz. Dazu machte sie ein Gesicht und seine Handbewegung, die unmissverständlich ihre Missachtung zum Ausdruck brachte. Kowalski stapfte Völz hinterher. »Wieso erfahre ich das erst jetzt, Benno?« »Naja, wir haben Verstärkung beantragt und da ist sie. Ich dachte mir, das ist doch was für dich, Wasti. Du bringst dir alles bei, was sie wissen muss.« Kowalski stellte sich vor ihn. »Nee, Benno, jetzt hör auf. Das ist nichts für mich.« »Doch, Wasti, du brauchst mal eine weibliche Hand.« »Aber noch nicht so ein Mädel. Mit sowas kann ich nichts anfangen, Benno. Ehrlich nicht. Komm, lass mich da raus. Schluss ist, Wasti, das machst du schon. Nimm dich ihrer an. Sie ist eine Hospitantin, die ist ja nur ein paar Wochen hier und dann ist sie wieder weg zur Polizeischule.« »Benno, was soll ich denn mit so einem Piepsstimmchen anfangen? Die geht mir ja jetzt schon auf die Nerven.« »Wasti, das ist eine dienstliche Anweisung. Nimm sie in deinem Wagen mit zum Kennenlernen.« Völz ging zwei Schritte, drückte auf die Fernbedienung seines Autoschlüssels und sah zufrieden zu, wie die orangenen Lichter an seinem Dienstwagen mehrfach aufleuchteten. Kowalski nickte resigniert und rief, »Und jetzt lässt du mich mit dieser schrecklichen Mizi allein. Du bist mir vielleicht ein Freund.« Völz grinste und drehte sich noch einmal um. »Heute bin ich zuallererst Chef und der findet, dass es allmählich Zeit wird, dir mal die Hörner zu stutzen.« Zur gleichen Zeit in einem Privathaus in München. Die nackte Lampe. Ivana erwachte. Sie wusste nicht, wie spät es war. Vormittag, Nachmittag. Ihr Kopf schmerzte. Sie hatte Durst. Ihre Hände waren mit einem Kabelbinder gefesselt. Als sie versuchte, sich zu befreien, stöhnte sie vor Anstrengung. Sie spürte beißenden Schmerz, wo sich die Plastiklitzen in ihr Fleisch eingeschnürt hatten, und verzog das Gesicht. Um sie herum war nur Dunkelheit. Als sie sich aufsetzte, bahnte sich die Angst ihren Weg. Sie atmete heftig und tastete sich vorsichtig an der Kante der Pritsche entlang. Am Ende lag etwas, es knisterte. Eine Papiertüte. Sie fühlte hinein und spürte kleine, herzförmige Gegenstände. Sie nahm die Tüte in die gefesselten Hände und roch daran. Lakritzbonbons. Sie erinnerte sich, da war ein Mann, alles verschwommen, dieser fremde Mann gestern Abend. Er hatte gelächelt und sie gestreichelt, hatte ihr immer wieder davon angeboten. Sie hatte das Zeug gemocht, diese Lakritze. Es hatte sie berauscht. Sie war immer noch benommen von diesen Lakritzbonbons. Sie nahm zwei aus der Tüte heraus und schob sie in den Mund. Wer hatte sie gefesselt? Sie wusste es nicht mehr. Wo war sie bloß? Wo waren die beiden anderen Mädchen, Elsa und Evgenia? Sie waren gemeinsam mit ihr hierher gebracht worden, aus ihrer Heimat. Man hatte ihnen die Augen verbunden und in einen Lieferwagen gesteckt. Wie lange sie im Auto gewesen waren, wusste sie nicht mehr. Danach hatte man sie alle drei in einen Keller gebracht. Aber Ivana war jetzt allein. Sie erinnerte sich, dass die letzten Stufen der Treppe aus Holz waren. Es roch modrig in diesem Raum. Sie schrie in ihrer Muttersprache. Dann erinnerte sie sich, dass sie in Deutschland sein musste. Sie schrie das deutsche Wort Hilfe! Unaufhörlich brüllte sie Hilfe! Wobei das E am Ende eher wie ein Ä klang. Irgendwann hörte sie auf zu brüllen. Erst jetzt vernahm sie ganz leise, wie jemand schrie. Schreie von jemand anderem. Es klang fern und verzweifelt. Es musste eines der anderen beiden Mädchen sein. In einem anderen Raum, im selben Gebäude zwar, doch so gut schallisoliert, dass sie kaum zu hören war. Sie glaubte, Evgenia zu hören. Das half ihr zwar nicht, jedoch beruhigte es sie, dass sie nicht alleine war. »Evgenia!« rief sie und schluchzte. Sie hörte Schritte. Ein heller Blitz zwischen Boden und Tür zeigte ihr jetzt an, wo der Eingang zu ihrem Raum war. Die Schritte klapperten auf Treppenstufen. Sie kamen näher. Viele Schritte, zwei Männer und eine Frau. »Los, los«, hörte sie. Am Gang wurde eine Tür geöffnet, ein lauter, durchdringender und brutaler Schrei eines Mannes und ein Gerangel. In dem Moment hörte sie Elsa schreien. Eine Tür wurde zugeschlagen. Kurze Zeit danach wurde ihre Tür geöffnet. Ein Schreck durchfuhr ihre Glieder. Die Silhouette von Miro stand vor einer Wand aus gleißendem Licht. Er betätigte einen Schalter. Die nackte Lampe an der Zimmerdecke blinkte mehrfach kurz auf und wurde langsam heller. Miro kam vor und packte sie am Haarschopf. Er warf sie auf den Boden und trat ihr in den Bauch. Ivana krümmte sich und stöhnte. Erneut packte er sie, riss sie in die Höhe und warf sie auf das Bett. Der andere Mann kam herein. Ivana erkannte ihn als den, der sich als Fjodor vorgestellt hatte. Fjodor setzte sich neben sie und streichelte ihr schwarzes Haar. »Bind sie los«, befahl er. Miro knipste den Kabelbinder durch, sodass sie einen kurzen Schmerz an ihren Handgelenken spürte und zurückzuckte. »Ivana, Ivana«, hauchte Fjodor auf Russisch. »Ivana, meine Liebe, du bist hierher gekommen, zu uns. Du willst gute Arbeit haben. Wir tun alles für dich und du. Du bist so undankbar, willst nicht arbeiten, willst nur essen, trinken und feiern. Das alles haben wir dir ermöglicht.« Fjodors Lächeln erzeugte bei Ivana eine derartige Kälte, dass sie spürte, wie sich die Gänsehaut von ihren Armen über den Rücken ausbreitete. Ein Schauer überlief sie. Die ganze Zeit hatte er ihr etwas vorgespielt. »Meine schöne Ivana, aber arbeiten willst du nicht. Warum nicht, Ivana? Wir mögen dich so gern.« »Was ist bloß los mit dir, Ivana, süße Ivana?« Erneut streichelte er ihre Wange. Sie betrachtete ihn mit zitternden Lippen und spuckte ihm mitten ins Gesicht. Fjodor wischte sich die Spucke weg und starrte sie an. Dann wandte er seinen Blick zur Seite. »Miro«, hauchte er bedrohlich und wies mit dem Kopf zu Ivana. Miro riss ihr die Hose herunter, warf sie zurück und verging sich an ihr. Sie biss sich auf die Lippe und unterdrückte ihre Schreie, während er sie schlug, immer wieder schlug. Schläge, ja, Schläge konnte sie ertragen. Oh ja, Schläge waren lange Zeit ihre einzige Zuwendung gewesen, die sie als Kind erhalten hatte. Aber dieser Gestank, den der Kerl verströmte, ließ sie ekeln. Fjodor war aufgestanden und ging jetzt dazwischen. Leise sagte er, genug jetzt, Miro, lass sie. Sie ist so zerbrechlich, lass sie. Sie muss erst lernen. Ivanas Kopf lag auf der Kante des Betts. »Hör zu, Ivana, wir bringen dir zu essen und zu trinken. Sind wir etwa nicht gut zu dir? und am Abend kommen wir zurück und dann fragen wir dich noch einmal, wann du arbeiten möchtest. Als Kindermädchen, schrie sie unter Tränen die Wand an. Ach, Ivana, Kindermädchen, Kindermädchen, alle wollen als Kindermädchen arbeiten, sagte Fjodor so, als würde er Verständnis für sie aufbringen. Aber so viele Kinder gibt es doch gar nicht in Deutschland. Deine beiden Freundinnen, die wollen jetzt auch nicht mehr als Kindermädchen arbeiten. Du lügst, schrie sie ihn an. Er streichelte ihre Haare. Kinder sind nicht so viele da. Er warf den Kopf in den Nacken und lachte leise. Aber Männer, hauchte er. Männer gibt es genug und deshalb haben wir eine Arbeit für dich als Männermädchen. Sie werden dich sehr lieben. Sie schluchzte, dicke Tränen flossen ihr aus ihren tiefbraunen Mandelaugen. Aber ich bin hierher gekommen, weil ich für Kinder da sein will, sagte sie. Und weil mir das versprochen wurde. Ach, meine Freunde, sagte er lachend, sie haben dir etwas versprochen, aber manchmal ist es so, da ändern sich die Jobs. Manchmal muss man statt Brot Bier verkaufen, wenn die Leute es wollen. Morgens Brot, abends Bier, so ist das Leben, Ivana. Fjodor schob Schultern und Hände, machte ein unschuldiges Gesicht. Aber das ist doch nicht so schlimm. Männer sind doch oft wie Kinder. Ja, wie Kinder, sagte er erheitert. Sieh dir Miro an. Er ist wie ein Kind, stimmt es nicht? Fragte er und sah zu Miro hinüber, der keine Rührung zeigte. Stur wie Kinder sind sie, immer wollen sie spielen, Ivana. Er lachte. Ivana sah zur Seite. Fjodor nahm ihr Gesicht hart in die Hand und drehte es zu sich. Er setzte sich gerade hin und legte seine andere Hand in den Schoß. Sieh her, Ivana, du kommst aus der Kälte deines Landes. Für dich hatte die Steppe in Kalmyki nie etwas übrig. Deine Eltern waren arm, ärmer als Würmer in der Erde. Nichts zu essen. Ohne Liebe bist du aufgewachsen. Geschlagen hat dich dein Vater, der immer nur betrunken war. So betrunken, dass er kaum stehen konnte. So hast du es mir erzählt, Ivana. So war es doch, oder? Aus Angst nickte sie. Das bisschen Geld, das er hatte, hat er ständig versoffen. Deine Mutter war ein Scheusal. Statt dich zu beschützen, hat sie dich beschimpft, jeden Tag, und dir die Schuld an dem Elend gegeben, das dein Vater über euch gebracht hat. Sei dankbar, Ivana, dass du hier bei uns bist. Du wirst es schön warm haben bei uns, satt wirst du werden und feiern wirst du können, den ganzen Tag. Aber arbeiten musst du. Aber das ist nicht warm, was ihr mit mir macht, das ist grausam und kalt, sagte sie. Fjodor lächelte sie an. Ivana, meine süße Ivana, du weißt doch, was das bedeutet, kalt. Das hier ist nicht kalt. Willst du weiterhin die Kälte haben, die du zu Hause gehabt hast? Ich liebe dich, meine Süße, sagte er, breitete die Arme aus und machte ein Gesicht, als würde sie nicht mehr verstehen wollen. Sie betrachtete ihn mit traurigen Augen und bewegte den Kopf langsam ängstlich hin und her. Wir lassen dich jetzt wieder allein. Du wirst sicher zur Einsicht kommen, Ivana. Wir vertrauen dir. Ich habe dich gut behandelt. Ich habe dich gestreichelt, dich geküsst und dich umarmt, sagte er kalt und zuckte mit den Schultern. Aber, sagte er in beleidigtem Ton, wenn du nicht auf mich hören willst, dann, flüsterte Miro, bekommst du von mir deine allerletzte Umarmung. Vielen Dank, das war's. Wenn Sie Fragen haben, kann ich die gerne beantworten. Also der Fall orientiert sich auf jeden Fall an wahren Begebenheiten, so schrecklich das alles klingt, aber solche Sachen gibt es eben in unserer Welt. Ah, ja, gerne.
Bitte mit Leipzig und Daten.
Und wie ist Ihr Name?
Carsten mit C.
Carsten mit C. Heute ist der 6., der 5. Danke sehr. Hallo. Ja. Ja, gerne, natürlich. Ich setze die andere Brille auf, damit kennt man mich besser. So. Ja, Hans? Ja, prima. Bitte. der nächste.
Genau.
Viel Spaß.
Fliegender Wechsel.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.